SRF Digital. Ich bin Luzi Müller und das sind die Themen dieser Woche. Wir folgen der Schweizer Delegation an die E-Sports-WM nach Bukarest. Wir reden über virtuelle Waffen in Battlefield 4. Wir reden über echte Waffen aus dem 3D-Drucker. Und wir haben natürlich auch geschaut, wie das es der Twitter-Aktie an der Börse so gegangen ist. Nächstes Jahr ist ja dann Fußball-WM in Brasilien und dann schauen wieder alle an, auch die, die sich sonst nicht für Shooten interessieren. Das ist auch bei anderen Sportarten nicht anders. Der Guido Berger war an einer ziemlich speziellen Weltmeisterschaft und hat am Philipp Gerber auf SRF 3 berichtet.
Nicht gerade so einen grossen Rahmen, nicht gerade so populär ist es, wenn die Gamer sich treffen. Aber die sind auch mit ganz viel Herzblut und Einsatz mit dabei. Unter den Gamern gibt es auch Weltmeisterschaft. Und zwar die E-Sports-Weltmeisterschaften. Das Wochenende war dort die WM. Der Guido Berger von der SRF Digitalredaktion war mit dabei gewesen. Schauen, oder? Nicht mitgespielt. Du bist einfach schauen, in Bukarest.
Hätte ich keine Chance gehabt. Ja.
Und in Bukarest war das?
Ja, genau. Ich habe die Schweizer Delegation dort begleitet, Bukarest zu Rumänien. Das ist das erste Mal übrigens, dass die zu Europa ist, die Weltmeisterschaft. Mhm. Die war bis jetzt eigentlich immer in Südkorea gewesen, einfach weil dort E-Sports, also so Gamen als ein Sport, schon viel verbreiteter ist, als das bei uns ist.
Cool, oder? Und die Schweizer sind auch mit dabei gewesen an dieser E-Sports-WM. Und? Haben wir gewonnen?
Nein, für das hat es nicht ganz gelangt. Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden gegen Korea. Und das ist kein Wunder, wie die sind Turnierfavorit gewesen und haben dann auch das Turnier gewonnen.
Okay, gleich schade. Aber jetzt noch zuerst, wie muss man sich so eine E-Sports-WM vorstellen? Was für einen Sport treiben die denn hier jetzt überhaupt?
Es ist eigentlich wie an einem Leichtathletik-Anlass. Es gibt auch verschiedene Disziplinen und das sind da einfach verschiedene Spiele, wo die Leute spielen kompetitiv gegeneinander. Eins, das vielleicht noch bekannt ist, ist StarCraft. Das wird schon sehr lange so als eben ein E-Sports-Spiel gespielt. Das ist so ein Strategiespiel, wo man in der Regel jemand gegen jemand anderes spielt, also ein Duell wie im Tennis. Und dann ein bisschen neuer, aber mittlerweile sehr, sehr beliebt weltweit, ist League of Legends. Dort haben jetzt Teams von 5 gegen 5 gespielt, also das ist eher eine Mannschaftssportart und in dieser Disziplin hat die Schweiz jetzt ein Team geschickt, das League of Legends Team.
Vielleicht noch rasch so für Laien, um was geht es in League of Legends?
Ja, das ist so ein Echtzeitstrategiespiel, das funktioniert so auf einem Spielfeld, wo ein bisschen wie ein Märliwald aussieht und die 5 Leute pro Team spielen, steuern je einen Champion, nennt man das, so ein Fabelwesen, das kämpfen und zaubern kann. Und dann geht es im Wesentlichen darum, die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören und die eigene Verteidigung, also gleich wie im Fußball, hinten kein Überkommen vorne eins machen. Und die Partien gehen etwa so eine halbe Stunde im Normalfall.
Das ist cool, für alle Gamer, die jetzt dazu hören, Weltmeisterschaft, dass wenn sie ganz gut sind, schaffen das vielleicht auch mal dort in so einer WM. Was sind denn das? Sind das Profis? Also können sie von dem leben denn?
Also Profis im Sinn von, sind die sehr gut, ja. Also es hat, League of Legends ist ein Spiel, wo über 30 Millionen Leute spielen rund um die Welt und die, die jetzt da an dieser Weltmeisterschaft sind, die machen Sachen dort, wo so gewöhnliche Spieler nur davon träumen können. Also es ist beeindruckend, denen zuzuschauen, wie das an einem grossen alles im Sport auch ist. Davon leben, die Frage, dort muss man wahrscheinlich sagen, das können nur ganz wenige im Moment noch. In Korea hat es ein paar Leute, die das machen, dort ist das etablierter auch. In Europa und in den USA gibt es so ein paar Teams, die Sponsoren haben, die Preisgelder bekommen an Turnier und dann irgendwie können leben von dem. Aber jetzt an dieser WM, da sind eigentlich vor allem Amateure gewesen, weil eben so die grossen Profiteams, die gehen eigentlich nicht an eine Weltmeisterschaft, sondern die gehen wie Nationalmannschaften und die sind zum Teil auch aus Leuten zusammengesetzt gewesen, die jetzt noch nicht davon leben können.
Und jetzt die Reportage von Guido Berger, wo der Schweizer Delegation bis Bukarest gefolgt ist.
Der Sala Polivalenta steht auf einem kleinen Hügel in Bukarest und das Schweizer League of Legends Team, 5 junge Männer um die 20, ist schon da und wärmt sich auf.
I got ulti, guys, for bot lane. Good job. Just tell me a time if I get ult, okay? Not like that scream.
Heute am Morgen früh sind sie da angekommen, haben je einen Platz und einen Computer zugeteilt bekommen und dann haben sie als erstes ihre eigenen Tastaturen und Mäuse eingerichtet. Der Dennis Berg, Captain vom Schweizer Team.
Das ist wie wenn man Tennis spielen und dann hat man plötzlich ein anderes Racket beim Match. Und das will ja niemand. Man will mit dem spielen, wo man sich gewohnt ist. Mit 5 Jahre alten Tastatur spielen, wo 3 Knöpfe nicht funktionieren. Und man hat es gerne so.
Dann geht es an die Eröffnungszeremonie. Der Generalsekretär vom Internationalen E-Sports-Verband sagt Guten Morgen.
Good morning,
Sein rumänischer Kollege sagt.
And now let the games begin.
Und dann laufen auch noch Leute mit den Fahnen der Länder rein. Den Rest erspare ich euch. Ich habe schon bessere Shows gesehen. Darum wieder zurück zu den Spielern. Okay. Ich frage den Captain, was sich dann in den Gruppenspielen so für Chancen ausrechnet.
Portugal und Rumänien, die sind halt vom spielerischen Niveau her nicht so stark wie Russland. Also Russland, würde ich sagen, ist vom spielerischen her sicher auf unserem Niveau. Eventuell, je nachdem, sogar noch etwas stärker. Aber nur, wenn man halt sie das spielen lässt, was gut drin sind. Das Ziel ist natürlich auf jeden Fall die Gruppenphase 3-0 und dann schauen, wie es weitergeht.
Der erste Match gegen Portugal gewinnt, es ist ein unspektakulärer Arbeitssieg. Im zweiten Match treffen sie dann auf die Rumänen und die haben natürlich Heimvorteil. Der Match wird in der grossen Halle auf einer Leinwand gezeigt für das Publikum und live kommentiert. Am Anfang kommt ein bisschen Stimmung auf, weil die Rumänen den ersten Punkt machen, aber dann lassen die Schweizer keine Chance und gewinnen klar. Der dritte Match gegen die Russen entscheidet also, wer den Gruppensieg einfährt. Und die Schweiz spielt konzentriert. Man hört fast nichts, außer die Mäuse, die klicken. Und am Anfang sind sie auch gut dran, klar voraus, aber dann machen sie Fehler um Fehler und geben das Spiel aus der Hand und verlieren es. Nur Gruppe Zweiten also, und das heisst, dass sie im Viertelfinal gegen Korea spielen müssen. Und dort ist nichts zu wählen. Die Schweiz scheidet aus und die Koreaner gewinnen dann am Schluss auch die Weltmeisterschaft. In der ein bisschen kahlen Players Lounge frage ich nach dem Spiel den Captain Dennis Berg, an was es dann gelegen hat.
Schlussendlich haben wir einfach zu viele kleine Fehler gehabt. Wir sind halt kein eingespieltes Team und dann hat es eine halbe Sekunde länger gedauert, als das jetzt sollen, bis die Leute reagiert haben. Und das reicht halt schon.
Das ganze Interview mit dem Dennis Berg, das gibt es am Schluss von diesem Podcast. Im Mai von diesem Jahr da hat ein Schuss aus einer Pistole für Aufregung gesorgt. Die Pistole mit dem Namen Liberator war aus Kunststoff. Ein junger Texaner hat sie mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Der Bauplan dazu, den hat man zumindest kurzzeitig übers Internet sich besorgen. Seit dem Donnerstag erregt wieder eine Pistole aus Texas Aufsehen. Auch sie ist mit einem 3D-Drucker ausgedruckt worden. Nur, dass die nicht mehr aus Kunststoff ist, sondern aus Metall. Da geht der Berger auf SRF 4 News. Auf die Frage von der Nicoletta Cimino.
Warum erregt diese neue Pistole denn wieder für Aufsehen?
Das ist eigentlich eine komplett andere Liga, muss man sagen. Diese Pistole jetzt ist eine Nachbildung des Colt 1911. Das ist eine sehr weit verbreitete, bekannte Handfeuerwaffe, ein bewährtes Design. Und die haben jetzt außer den Federn in der Waffe drin eigentlich alle Teile ausgedruckt und eben mit Metall, nicht Kunststoff. Also der Griff, der Schlitten und vor allem auch das heikelste Teil, der Lauf der Waffe. Im Gegensatz zum Liberator wurden jetzt aus diesem Colt, aus dem 3D-Drucker auch nicht nur ein, zwei Schüsse abgefeuert und dann war der Lauf kaputt, sondern 50 Schüsse wurden abgefeuert, auch mit einem größeren Kaliber, die auch erstaunlich präzise im Ziel eintrafen. Und dann kommt noch dazu, dass diese Waffe jetzt ein Magazin hat, also halbautomatisch lädt, nicht wie beim Liberator, wo man noch jede einzelne Patrone von Hand in den Lauf schieben musste. Also abgesehen noch von einem Test der längerfristigen Zuverlässigkeit dieser Waffe, muss man eigentlich sagen, das ist jetzt wirklich eine richtige Waffe und nicht nur die Idee, wie man das machen könnte.
Und zwar eine, die ausgedruckt wurde. Wer hat denn diese Waffe fabriziert?
Da gibt es auch einen deutlichen Unterschied. Jetzt bei diesem Liberator im Mai war das eigentlich ein politischer Akt eines einzelnen Extremisten, muss man sagen, der eigentlich sein erklärtes Ziel ist, dem Staat die Kontrolle über Waffen und Waffenherstellung zu entziehen. Also es war ein politischer Akt. Und jetzt bei diesem Colt aus dem 3D-Drucker geht es der Herstellerfirma eigentlich um etwas ganz anderes. Die wollen mit diesem Gerät beweisen, dass 3D-Drucker heute schon in der Lage sind, eben diese Präzision und Festigkeit zu liefern, die nötig sind, um etwas wie den Lauf einer Pistole herstellen zu können. Die verwenden übrigens auch ein ganz anderes 3D-Druckverfahren. Das sind sehr so industrielle Maschinen, die auch viel teurer sind als der Drucker, der beim Liberator verwendet wurde. Also das ist etwas, das man nicht zu Hause machen kann, nichts für Amateure.
Dürfen die denn das? Ist das legal in den USA?
Die Firma, die jetzt diesen Colt ausgedruckt hat, die besitzt die in den USA nötigen Lizenzen, um Waffen und Waffenteile herstellen zu dürfen. Und sie stellen auch ihre spezifischen Druckpläne jetzt nicht öffentlich zur Verfügung. Ich glaube, diese Waffe ist eigentlich eher ein gutes Beispiel für eine größere, eine wichtige Entwicklung, die im Moment stattfindet, nämlich die Digitalisierung von Objekten. Also das Relevante ist eigentlich nicht der Drucker, das Gerät, der das dann ausdruckt, sondern der digitale Bauplan, der vorhanden ist, also die digitale Beschreibung des physischen Objektes, damit man überhaupt irgendetwas ausdrucken kann. Und wenn so ein Digitalisierungsschritt passiert, passiert eigentlich immer das Gleiche, nämlich die Produktion wird einfacher, die Eintrittsschwelle sinkt, alle, die wollen, können auch. Und das ist ein Gegensatz zu vorher, wo eben nicht alle die nötigen Möglichkeiten haben, etwas zu produzieren. Das hat man ja in den letzten Jahren bei den Medien sehr gut gesehen, wo alles durcheinander gewirbelt wurde, auch mit unvorhersehbaren Effekten durch eben diese Digitalisierung. Und ein solcher Schritt passiert jetzt eben nicht nur bei immateriellen Dingen wie Musik oder Nachrichten, sondern auch eben mit physischen Objekten. In diesem Fall ist es jetzt eine Waffe, es können aber auch Flugzeugteile sein, in der Automobilindustrie wird damit gearbeitet, bei Möbeln zum Beispiel ist das auch denkbar. Und durch diese Digitalisierung werden jetzt eigentlich Fabrikationsmethoden ebenso durcheinander gewirbelt, wie das bei den Medien war. Und die Auswirkung davon kann man im Moment eigentlich noch gar nicht richtig abschätzen.
Und jetzt gehen wir von der digital verbreiteten realen Waffe zu der digital verbreiteten virtuellen Waffe. Wenn es draussen schifft, die Blätter fallen und es zu oben früh dunkel wird, dann ist nicht nur Herbst, sondern dann ist auch Hochsaison von den Schiessspielen. Die ganz grossen Blockbuster kommen amix dann raus. Das Jahr unter anderem auch ein neues Battlefield. Der Game-Tipp mit dem Guido Berger und dem Philipp Gerber.
Battlefield 4 ist die neueste Version. Guido Berger von der SRF Digitalredaktion. Wie ist es?
Ein unstabiles Stück Scheiße. Ich muss entschuldigen, wenn ich das ein bisschen deutliche Worte brauche, aber es stürzt wirklich einfach die ganze Zeit ab. Zeitweise war es also schlicht unspielbar gewesen.
Okay, und das ist ein allgemeines Problem oder ist das einfach nur bei dir oder so gewesen?
Also ich habe die PC-Version gespielt und dort haben viele Leute Probleme, da bin ich nicht der Einzige. Bei den Konsolen sieht es ein bisschen anders aus, dort tönt es so, wie wenn es recht stabil wäre. Das habe ich aber nicht gespielt. Ich habe jetzt am Montagabend zum Beispiel, ist mir wirklich alle 10 Minuten abverreckt. Also ich konnte irgendwie keine Runde können fertig spielen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich muss die Beta-Version von meinem Grafikkartentreiber installieren statt den Stable Release und dann unter so an den Einstellungen rumfriemeln. Und das sind so Sachen, wo man sich als PC-Spieler schon ein bisschen gewöhnt ist. Das ist fast immer, immer ein bisschen so. Aber es ist eben nicht nur der eigene PC, den man parat machen muss, sondern auch die Server, wo die Spiele drauf laufen, wo man online spielt mit anderen zusammen. Auch die stürzen die ganze Zeit ab. So gefühlt jedes zweite, dritte Spiel verschwindet und bricht einfach ab. Und auch im Spiel selber, also auch im Einzelspieler-Modus, hat die ganze Zeit wieder irgendwelche kleinen Fehler. Also für so eine grosse Produktion, oder, wo wirklich auch viel Geld dahinter ist und eine grosse Bude, ist das einfach wirklich unglaublich, wie viele Fehler das drin hat.
Du hast die Geduld jetzt noch aufgebracht. Mir wäre das schon ganz anders gewesen. Was ist denn der Grund für das, dass das so nicht verhebt?
Ich glaube, das hat wirklich einfach vor allem mit dem Termin zu tun. Es gibt so den Zweikampf zwischen den zwei grossen Schiessspielen. Battlefield auf der einen Seite, die Serie, und die Call of Duty-Serie auf der anderen. Mhm. Und Battlefield hat einfach ums Verrecken vor Call of Duty fertig sein, rausgekommen und das gerade so knapp geschafft. Und um den Termin haben können halten, haben sie es einfach müssen kauen oder gestochen raushauen und ein Spiel veröffentlichen, das einfach wirklich noch nicht fertig ist. Man kann es nicht anders sagen.
Also, schlecht, das Battlefield 4. Weitermachen mit Musik jetzt.
Nein, ich habe es super gefunden. Ich habe es wirklich super gefunden. Trotz all diesen Fehlern.
Guido, erklär uns mal schnell das. Was ist denn jetzt noch gut dran, wenn es dann mal läuft?
Also, man kann es allein spielen oder mit anderen zusammen. Und ich habe eigentlich auch die Einzelspieler-Version, die hat mir wirklich gefallen. Es gibt so das Mantra, wo irgendwie alle immer nachbeten, Call of Duty allein ist cool und Battlefield ist ein bisschen doof. Und ich finde das nicht. Ich finde eigentlich, beide von diesen Geschichten sind natürlich lächerliche, doofe Geschichten, einfach so Weltkriegstheater. Aber mir gefällt der Battlefield eigentlich ein bisschen besser, weil es mir als Spieler ein bisschen mehr Platz lässt. Es ist eigentlich immer so in diesen Einzelspieler-Schiessspielen, bist immer so in einem unsichtbaren Korridor und es geht einfach nur vorwärts, ist sehr linear. Und das ist bei beiden so, auch bei Battlefield, aber es ist ein bisschen breiter, ein bisschen flexibler. Ich kann ein bisschen mehr selber werken dort. Und das gefällt mir einfach ein bisschen besser. Und, aber man muss sagen, eigentlich ist Einzelspieler weniger wichtig, vor allem mit anderen zusammen gegeneinander zu spielen. Das ist eigentlich das Wichtige, der Mehrspielermodus. Mhm. Und das ist da mit sehr vielen, mit bis zu 64 Leuten auf einer Map.
Bis zu 64? Das ist doch ein riesen Chaos mit so vielen Leuten, oder nicht?
Es kommt ein bisschen darauf an, wenn es ein enger Level ist, wo es nicht so viel Platz hat und die halt alle aufeinandertreffen, dann geht es ziemlich ab. Ja, dann ist es ein ziemliches Durcheinander. Und es gibt aber auch grössere, wo man dann mit Panzer und anderen Gerätschaften umeinander fährt und so. Und dort vertut sich es dann ein bisschen. Dort ist es ein bisschen weniger hektisch.
Okay.
Was ich so gut finde an diesem Mehrspielermodus, ist, dass das Spiel Battlefield eigentlich aktiv versucht, Kooperation zu fördern unter den Spielern. Also mit anderen zusammenspielen, sich absprechen, so über Headsets redet man miteinander, sich gegenseitig zu helfen. Mhm. Das bringt es einem wirklich so dazu, das zu machen. Und man ist dann nicht einfach nur besser, weil es einfach wie man erfolgreicher ist, wenn man mit anderen zusammen vorgeht, sondern das Spiel belohnt einem auch dafür, dass man dann so mehr Punkte bekommt und ein bisschen schneller Fortschritt macht im Spiel. Und das finde ich super cool, weil es auch die Stimmung verändert. Das ist dann nicht immer so alle gegen alle und einfach nur Frust und Aggression und so, wie das in anderen Schiessspielen manchmal so ist, sondern in dieser Gruppe, wo du zusammenspielst, ist es eigentlich recht entspannt gewesen jetzt bei mir. Und wir haben so miteinander geplaudert und nebenbei eben noch gespielt und es ist eigentlich eher eine entspannte, fröhliche Geschichte gewesen.
Aber so ein bisschen das Mannschaftsgefühl, die Kooperation, ist das nicht bei den früheren Battlefield-Versionen so gewesen? Was ist denn jetzt neu?
Etwas, wo jetzt, es ist nicht etwas grundlegendes total neu jetzt bei Battlefield 4. Das, was sie neu gemacht haben, haben sie Levolution genannt, was ein sagenhaft dummes Wort ist. Aber das Konzept ist wirklich gut, nämlich, dass der Level, also das Schlachtfeld, wo das drauf stattfindet, sich eigentlich so im Verlauf von einer Partie verändert. Also, es hat ganz viele Wände, die man irgendwie wegsprengen kann und dann fehlt halt eine Deckung, die vorher noch Deckung war. Aber auch grosse Sachen wie so einen Wolkenkratzer im Zentrum, wo plötzlich einstürzt. Und das Coole daran ist, dass das nicht fix einprogrammiert ist, also dass die Spielentwickler gesagt haben, so nach 10 Minuten stürzt der dann ein, sondern dass die Spieler das machen und mit Panzer und Sprengstoff irgendwo einen Stützpfeiler sprengen und dann geht das Ding zusammen. Also das kann mal am Anfang oder auch erst am Schluss oder gar nicht passieren. Und durch das ist es wirklich einfach sehr abwechslungsreich. Die ersten 10 Minuten von einer Partie fühlen sich ganz anders an wie irgendwie die letzten. Und das ist strategisch halt sehr interessant, es ist abwechslungsreich. Auch wenn sie ab und zu mal abstürzt.
Das passiert eben zwischen ihnen sehr oft. Battlefield 4 ist für PC, Xbox 360 und für PlayStation 3. Es ist ab 18 Jahren.
Mit SMS können zwei Menschen kurze Textnachrichten austauschen. Wäre es nicht nützlich, man könnte die SMS-Nachrichten an eine ganze Gruppe verschicken. Genau diese Idee hat der Programmierer und Student Jack Dorsey 2006 umgesetzt. Und er hat sie Twitter genannt. Diese Woche, rund 7 Jahre später, ist seine Idee Twitter in New York an die Börse gegangen. Der Christoph Kellenberger hat der Peter Buchmann vor dem Börsenstart gefragt, wie gross das Potenzial von Twitter denn ist.
Twitter ist nach wie vor im Wachsen begriffen. Die Anzahl der Nutzer nimmt immer noch zu, auch die Anzahl der gelesenen Nachrichten und auch die Einnahmen aus der Werbung nehmen zu. Aber man muss sagen, auch die Kosten für die Infrastruktur, die steigen nach wie vor. Wobei Twitter dann sagt, dass die Kosten langsamer zunehmen als die Einnahmen.
Was sind denn die Stärken des Netzwerks?
Die Twitter-Manager beschreiben die Vorteile ihres sozialen Netzwerkes in den Unterlagen zum Börsengang folgendermaßen. Sie sagen, die Grundidee hinter Twitter ist in ihrer Einfachheit einzigartig. Es geht um den Austausch von kurzen Textnachrichten, die nicht länger sein dürfen als 140 Buchstaben, ähnlich wie bei einer SMS. Und das bringt nun verschiedene Vorteile. Die Einschränkung auf 140 Buchstaben macht es einfach, schnell Texte zu erstellen, zu schreiben, diese zu verteilen und auch Inhalte zu finden. Und die Kurznachrichten sind immer die gleichen, ob man sie am PC liest oder unterwegs auf Tablet oder Handy.
Und warum ist das ein wichtiger Vorteil?
Die Nutzung des Internets von mobilen Geräten aus nimmt ständig zu und wird in Zukunft zur Norm. Bereits heute nutzen 70% der Teilnehmenden Twitter von einem Handy oder Tablet aus. Zum Vergleich, Facebook ist in der Anwendung viel komplizierter, komplexer. Für Facebook war es deshalb auch viel schwieriger, eine Lösung für mobile Geräte wie Handys zu entwickeln. Twitter ist hier im Vorteil, denn die Idee von Kurznachrichten, die kommt ja ursprünglich von den Handy-SMS.
Wenn die Idee hinter Twitter derart einfach ist, wäre es dann nicht möglich, dass das soziale Netzwerk bald durch Nachahmer Konkurrenz bekommt?
Twitter bleibt nicht bei den Textnachrichten stehen. Twitter baut den Dienst aus, zum Beispiel durch die Integration von Bildern oder auch von Kurzvideos. Und das, obwohl das soziale Netzwerk zurzeit keine direkte Konkurrenz hat. Der sogenannte Netzwerkeffekt spielt dabei eine wichtige Rolle. Das heißt, je mehr Teilnehmer ein soziales Netzwerk nutzen, desto nützlicher wird dieser Dienst für die Benutzer. Bis so ein Netzwerk aber diese kritische Masse erreicht hat, dauert es. Twitter wird also nicht über Nacht Konkurrenz erwachsen. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, dass es keine Gewissheit gibt, dass Benutzer in ein paar Jahren sich nicht einem anderen Dienst zuwenden könnten.
Und Twitter-Aktie, die hat dann schon nach dem ersten Tag Handel über 70% an Wert zugelegt. Wir schauen, wie es dort weitergeht.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch.
Die Woche hat es eine ganze Handvoll Mails gegeben. Der Jürg Tschirn ist jetzt hier einer bei mir im Studio und du hast, glaube ich, zwei von diesen Mails rausgepickt für uns.
Zehnte vom Angelo Leisinger und er schreibt, er hat ein Thema, das nicht nur ihn betrifft und ich glaube, da liegt er ganz richtig. Ich zitiere mal, auf meinem Map sammeln sich so langsam elektronische Medien, Musik, Filme etc. an und zwar immer in anderen Gefäßen, also iTunes, Audible, Kindle, all diese Sachen. Und der Angelo meint, so allmählich wird es mühsam, da wieder etwas zu finden, gibt es eine Möglichkeit, das alles möglichst automatisch zu konsolidieren, also zusammenzulegen. Mhm. Und eben wie gesagt, ich habe das gleiche Problem. Überall liegen irgendwie verschiedene Files rum und wenn sie suchen, weiß ich gar nicht mehr, wo sie überall liegen. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach auch ein bisschen ein Problem, wo alle Programme, wo der Trend mehr dazu hingeht, dass sie quasi so Silos errichten, wo das einzelne Programm seine Daten reintut und wo man dann gar nicht mehr eigentlich zusammenhängend kann durchsuchen. Von dem her, das Einzige, was ich jetzt Angelo kann sagen, ist, ich fühle die Schmerz quasi, ich habe das gleiche Problem. Ich habe das Gefühl, es wird in Zukunft ein bisschen eckiger noch werden, wo halt Programme immer mehr probieren, das so für sich anzulegen, hat jetzt da auch keine Lösung.
Ja. Es hat ja mal, ich habe etwas, was ich mal verfolgt habe, ist etwas gesehen, was Double Twist geheißen hat. Das ist eine Media-Verwaltungssoftware, die versprochen hat, dass man verschiedene Stores kann anbinden, also Musik und Film von verschiedenen Stores beziehen, die an einem Ort verwalten und sie dann auf verschiedene Geräte synchronisieren, sei es ein iPod oder ein Blueberry-Gerät. Dort ist halt einfach die Entwicklung, glaube ich, schnell, oder? Dass dann, wenn die Geräte wieder dann plötzlich nicht mehr unterstützt werden von dieser Software, oder wenn es jetzt wie beim iPhone so ist, dass dann auch Software-Updates über ein einziges Stück Software kontrolliert werden, wird das sehr, sehr schwierig. Da kommt jetzt gerade noch etwas ins Delicious Library. Ist auch noch so etwas, hast du das mal ausprobiert?
Ich kenne jetzt gar
das
nicht.
Verwaltet nicht die Software, aber die Titel, die Medientitel, die man hat, kann man da drin verwalten. Da kann man zum Beispiel mit einem Barcode-Scanner einfach all seine CDs und Bücher und Spiele erfassen und das holt dann auf einer Datenbank das entsprechende Bild und der Titel und man sieht zumindest an einem einzigen Ort, was man alles hat. Man kann es dann nicht von dort aus abspielen oder lesen, aber immerhin hat man sie an einem zentralen Ort verwaltet.
Also man sieht, das Problem hat sicher viele Leute und ist sicher etwas, wo wir dranbleiben und wenn es in Zukunft mal wirklich gute Lösung gibt, dann machen wir etwas zu dem, was ihr würdet so erfahren. Ich gehe gerade weiter zum zweiten Mail, den wir bekommen. Das ist von Diego Metzger. Er ist Bling und er schreibt uns, dass iPhone und iPad die Blingerkreise weit verbreitet ist und dass es natürlich auch Apps gibt, vor allem auch Spiele, die man jetzt dort kann spielen kann. Und macht uns auch noch ein paar Vorschläge, was wir doch mal können testen können, was wir mal können anschauen können. So vielleicht im Dunkeln hockend das Spiel, so wie er es erlebt. Und finden wir einen super Vorschlag. Hat uns sehr gefallen und ich glaube, da machen wir etwas Grösseres daraus. Also nicht jetzt hier einfach nur beantworten, was die Diego fragt, sondern das ist eigentlich etwas, was man gut für einen Beitrag kann brauchen. Und darum würde sie so interessieren, gibt es auch andere Leute draussen, die Bling sind, die aber viel Erfahrung haben mit iPad-Apps, mit Spielen auf einem Android-Phone, all diese Sachen. Schreibt uns das. Schreibt uns eure Tipps, was ihr habt, aber auch vielleicht schon so aus dem Alltag raus, wie das ist, was eure Erfahrungen sind. Interessiert uns also sehr.
Was mich jetzt interessiert, ist, um was es im digitalen Sonntag geht. Hat nämlich auch der Jörg diese Woche für uns zusammengestellt, die Leseliste, die wir immer aufs Wochenende publizieren. Kannst du uns schon sagen, was du hast?
Ein Tipp hätte ich schon mal, was drin ist. Das ist von Kevin Nguyen. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Der Little Switch heisst der Artikel und der ist in der Webseite von The Atlantic, kann man das schauen. Und da geht es um etwas, was du im ersten Moment Moment würdest denken, hat eigentlich nicht viel mit digitalen Themen zu tun, um einen Lichtschalter, wie es der Titel schon sagt, der Little Switch, also der Lichtschalter. Wenn man aber darüber nachdenkt, ein bisschen sehen wir, dass das eigentlich sehr nahe ist an den Sachen, die wir sonst so besprechen. Allein schon, was das User Interface zum Beispiel angeht, also etwas, was gerade mit Smartphones, mit so Touchscreens immer wichtiger geworden ist, sehen wir beim Lichtschalter, ist das sehr interessant. Das Design hat sich seit gut 100 Jahren nicht verändert. Du drückst auf, drauf, das Licht geht an, drückst nochmal drauf, es geht ab. Aber eigentlich, wenn man sich so überlegt, ist das ein grauenhaftes Design für das Denken von heute. Du weisst nämlich nie, welches Licht das wirklich angeht. Also du drückst etwas, ohne vorher zu wissen, wo dass das dann etwas auslöst. Etwas, was gerade beim Smartphone-Design oder bei Computersachen eigentlich ein totales No-Go ist.
Oder wenn die Glühbirne kaputt ist, siehst du am Schalter nicht an, ist jetzt eigentlich gedruckt oder nicht?
Auch solche Sachen, oder? Also bei einem Design, das seit 100 Jahren gibt und wo man x Sachen könnte sagen, nein, das geht nicht. Aber das Lustige ist eben, man hat seit 100 Jahren auch keine bessere Lösung gefunden. Und der Kevin Nguyen nimmt dann das Beispiel, sagt auch, dass es ja jetzt mittlerweile Bemühungen gibt, zum Beispiel, dass du über das iPhone kannst das Licht anlassen und kontrollieren. Und er stellt sich so ein bisschen Gedanken an, was sind denn die Vorteile von so einer Digitalisierung? Also was bringt das für einen Vorteil gegenüber einem gewöhnlichen Lichtschalter? Und wenn es dem auch das Licht so ist, dass du es über das Smartphone kontrollierst, kannst du davon ausgehen, dass das auch 100 Jahre wird funktionieren. Und da ist natürlich klar, in 100 Jahren haben wir andere iPhones, wir haben wahrscheinlich andere Wi-Fi-Standards. Also das Design, das so lange hat gehabt, wo wirklich 100 Jahre unverändert kann bestehen, das aufzugeben für etwas Neues, wo man dann auch davon ausgehen dass, kann, ausgehen, dass das nicht so lange wird haben, das ist natürlich nicht nur eine schöne Sache.
Das ist also ein von den Artikeln, der in unserer Leseliste drin ist, jetzt aufs Wochenende an, auf unserer Webseite srf.ch, dort unter Wissen und Digital. Wenn ihr Themen vorschlagen wollt, Fragen habt, Kritik wollt anbringen, das alles freut uns, wenn wir es von euch bekommen. Ihr erreicht uns am besten per Mail auf digital@srf.ch oder ihr schreibt auf Facebook, dort heissen wir auch SRF Digital, und Online-Artikel zu allen Beiträgen, die findet ihr auf srf.ch und dort unter Wissen und Digital. Und unsere Videos, die abonniert ihr am einfachsten direkt auf YouTube. Unsere Show dort heisst SRF Digital. Das war es für diese Woche vom Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Und nach dem Signet gibt es dann noch das ganze Interview mit dem Dennis Berg, der als Captain die Schweizer Mannschaft an die E-Sports-WM in Bukarest geführt hat.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.
Ich schwätze mit dem Dennis Berg. Er ist der Captain von der Schweizer Mannschaft hier an der Weltmeisterschaft in Bukarest. Wie sind ihr aufgestanden heute? Wie habt ihr euch vorbereitet auf jetzt die erste Gruppenspiele?
Also wir sind kurz nach der 7 aufgestanden und sind halt alle ganz normal duschen, was auch immer. Und dann sind wir eigentlich nur mal zum Morgen essen, sind dann mit dem Bus an den Eventort gereist, haben alles aufgebaut, also halt unsere eigenen Tastaturen, unsere eigenen Mäuse, unsere eigenen Headsets und so weiter. Und dann haben wir zuerst mal Vorbereitungen gemacht im Spiel. Und dann haben wir uns aufgewärmt.
Das hat so ein bisschen ausgesehen wie so ein Ritual, oder so die eigenen Tastaturen und Mäuse einrichten. Ist das so ein Ritual von dir, so am Anfang von einem Match?
Es ist nicht wirklich ein Ritual, aber es ist halt das ist wie wenn wir Tennis spielen und dann hat man plötzlich ein anderes Racket beim Match. Und das will ja niemand. Man will mit dem spielen, wo man sich gewohnt ist. Mit der 5 Jahre alten Tastatur spielen, wo drei Knöpfe nicht funktionieren. Aber man weiß genau, dass die drei Knöpfe nicht funktionieren und man hat es gerne so.
Und jetzt so abgesehen von deinem Werkzeug, das du brauchst, um gut zu spielen, hast du sonst noch irgendwie ein Ritual oder so, etwas, was du machst vor jedem Match?
Eigentlich nicht. Also ich bereite mich immer mental darauf vor, überlege mir, okay, wir haben jetzt die und die Helden genommen, was will ich genau machen in dem Spiel?
Das mit den Helden, das musst du gerade noch ein bisschen erklären. So weit, wie ich es verstehe, wird einem mehr oder weniger zufällig ein Held zugeteilt?
Nein, man sucht sich die Helden aus. Also es gibt gesamt etwa 120 Helden.
Und der Held, das ist die Spielfigur, die du direkt steuerst?
Ja, das ist die Spielfigur.
Und eben 120 hat es zur Auswahl und dann suchst du ein paar aus daraus?
Genau, jedes Team sucht sich 5 aus und die spielen dann halt zusammen.
Und dann kann nicht noch das gegnerische Team noch irgendwie sagen, nein, den dürfen wir nicht nehmen?
Ja, jedes Team kann Als erstes, also bevor wir die Heldin aussucht, sagen, die drei Helden werden nicht gespielt. Das heisst dann, gesamt werden 6 Helden nicht gespielt.
Und das ist etwas, was ihr in der Vorbereitung auch schon irgendwie versucht herauszufinden, so was eure gegnerischen Teams für Helden gerne haben?
Ja, dann gestern Abend haben wir alles angeschaut und untersucht, gegen wer das wir spielen, was sie besonders viel spielen, was sie besonders gut spielen und so weiter. Und dann haben wir uns auch schon genaue Strategie überlegt.
Wie entscheidend sind die Überlegungen? Also ist das einfach ein kleiner Vorteil, wenn man das geschickt macht, oder kann das ein Match entscheiden?
Das kann definitiv ein Match entscheiden.
Und haben wir so ein, zwei Strategien auf Lager?
Also die Russen haben wir, denke ich, sehr gut analysiert und ich konnte sich auf einiges gefasst machen. Da haben wir wirklich ein paar sehr wichtige Sachen entdeckt, wo wir ihnen, denke ich, einiges mit kaputt machen
könnten. Okay, also der Match gegen die Russen ist der, den wir gewinnen müssen in diesem Fall. Wie sieht es mit den anderen zwei aus?
Die anderen zwei, Portugal und Rumänien, die sind halt vom spielerischen Niveau her nicht so stark wie Russland. Also Russland, würde ich sagen, ist vom spielerischen her sicher auf unserem Niveau. Eventuell, je nachdem, sogar noch ein bisschen stärker. Aber nur, wenn man halt sie das spielen lässt, wo sie gut drin sind.
Also das heisst, ihr rechnet euch in diesem Fall keine schlechten Chancen aus?
Das Ziel ist natürlich auf jeden Fall die Gruppenphase 3-0. Und dann schauen, wie es weitergeht.
Jetzt habt ihr euch aufgewärmt und habt, glaube ich, per Zufall schon gegen die Portugiesen gespielt, oder?
Gegen die Rumänen.
Ah, die Rumänen. Und es ist aber, glaube ich, nicht so gut gelaufen?
Nein. Zum einen haben wir natürlich nicht gewusst, dass wir gegen sie spielen, was einen grossen Unterschied macht. Und zum anderen, wir haben jetzt länger nicht zusammen gespielt. Und dann haben wir halt ein paar Kommunikationsprobleme gehabt. Und dann hat es auch nicht so gut geklappt.
Das muss man vielleicht auch noch sagen, unsere Hörer, es sind 3 Deutschschweizer und 2 Roman im Team. Wie redet ihr miteinander?
Wir reden Englisch miteinander.
Sind ihr euch das gewöhnt? Macht ihr das auch sonst?
Also, ich rede eigentlich, wegen dem Spiel rede ich täglich Englisch. Mal mehr, mal weniger. Ich habe auch mal 6 Monate lang mit 4 Engländern zusammengespielt. Und das ist natürlich immer gut für die Schulnoten. Und ja, also ich zumindest bin es mir sehr gewöhnt.
Jetzt, ihr habt die Russen analysiert, die haben das wahrscheinlich aber auch mit euch gemacht, oder? Was könnte passieren, dass eure Strategie nicht aufgeht?
Also eventuell könnte die Midlane oder die Toplane das Problem machen mit Bans. Aber ich persönlich, ich spiele halt schon länger wettkampfmäßig und das heisst, mir ist auch vieles aufgefallen, oh, die haben alles auf mich geworfen und das kann ich nicht mehr machen. Und seitdem bereite ich mich halt darauf vor, dass etwas passieren kann.
Also das heisst, das ist auch so ein bisschen deine Rolle als Team-Captain? Oder vielleicht noch allgemeiner gefragt, was macht der Captain in so einer Mannschaft von 5 Leuten?
Natürlich viel organisatorisch und Kommunikation mit Organisationen. Und dann in-game natürlich ist so, es kann jeder Vorschlag machen. Machen wir das oder gehen wir dort an? Aber schlussendlich zählt das, was ich sage. Es ist das, was sich alle daran halten. Und es ist halt so, ja, der Trumpf.
Ich habe euch so auf die Hände geschaut. Die sind eigentlich nonstop am irgendetwas klicken. Es ist körperlich anstrengend, oder?
Ja, also es ist mehr geistig anstrengend als körperlich anstrengend. Aber klar, ja. Es gibt viele Leute, die irgendwann mal eine Sehnenscheidentzündung davon haben. Aber ich zum Glück nicht.
Und jetzt in dieser halben Stunde, die es dauert, gibt's so, ist es konstant hoch auf einem Level oder gibt es so wie Phasen, wo es so ein bisschen durchhängt und ein bisschen ruhiger ist? Ich habe jetzt vom Zuschauen nicht den Eindruck gehabt, dass es je durchgehangen ist.
Es hängt amigs schon durch, aber nicht lange. Und es ist halt, wenn es halt ein durchhängen ist, dann macht man zwar nicht so viel aktiv, aber man muss halt auf alles gefasst sein. Und probieren, die gegnerischen Schritte vorauszusehen und so weiter. Das heisst, wenn es weniger physisch wird, wird es mehr geistig.
Jetzt, du hast vorher gesagt, eben, ihr sprecht euch im Spiel ab und koordiniert. Kannst du so ein Beispiel machen, was man da genau koordiniert?
Es gibt halt, in dem Spiel gibt es zum Beispiel einen Drachen. Und wenn man den Drachen besiegt, dann bringt das sehr viel für das eigene Team. Und dann will man die natürlich holen, wenn es geht. Aber Gegner wollen das natürlich verhindern. Und da die Leute eigentlich meistens auf der ganzen Karte verteilt sind, sagt man zum Beispiel, okay, Michi, du machst jetzt das und das. Und dann läufst du den weiten Weg zum Drachen. Und dann sind wir dort zu fünften und Gegner sind nur zu vierten. Das heisst, wir können die entweder dazu zwingen, dass sie gegen uns kämpfen, oder wir kriegen halt die Drachen, dass sie etwas machen können.
Also so bestimmte Spielzeuge, so eingestudierte ja. Spielzeuge eigentlich ansagen, so Sachen?
Ja, schlussendlich schon.
Das, was man sieht im Spiel, ist eigentlich immer nur die Umgebung vom Held. Habt ihr alle immer auch noch so ein bisschen den Rest vom Spiel im Auge? Oder wie läuft das? Also wie seht ihr, was die anderen am machen sind?
Das kommt immer natürlich ein bisschen darauf an. Ich persönlich, ich laufe ja sehr viel um und bin nicht an einem bestimmten Ort. Und das heisst, ich sehe so ziemlich alles, was auf der ganzen Karte passiert. Jemand anders ist vielleicht mehr an seinen Ort gebunden und fokussiert sich dann sehr stark darauf, was dort passiert. Und das ist dann halt eine von meinen Aufgaben, dass ich sage, pass auf, da kommt einer. Oder pass auf, der kennt jetzt einen kommen, oder es ist wahrscheinlich. Oder der steht da, das heisst, du kannst sehr aggressiv sein.
Also das heisst, es gibt wirklich auch so eine Rollenzuteilung, wie du wärst jetzt, um in einem Fußballbeispiel zu reden, so im zentralen Mittelfeld und hast so ein bisschen den Überblick über das, was läuft im Spielfeld und andere aus dem Team haben so genauer zuteilte Rollen, die dann nur irgendwie an einem Ort sind.
Ja, das kann man so sagen.
Dann wünsche ich viel Glück.
Das Interview hier gerade hat der Guido Berger mit Dennis Berg vor der Gruppenphase der Spiele geführt. Und jetzt hören wir noch schnell, was der Dennis nachher noch zu sagen hat.
Dennis, jetzt ist die Gruppenphase vorbei. Das letzte Spiel gegen die Russen haben wir jetzt verloren. Was hat es gelegen?
Schlussendlich haben wir einfach zu viele kleine Fehler gehabt. Wir sind halt kein eingespieltes Team und jetzt amix eine halbe Sekunde länger gedauert, als das jetzt sollen, bis die Leute reagiert haben. Und das reicht halt schon.
Es ist recht lang gegangen, oder? Es hat sich recht hingezogen, der Match jetzt im Vergleich zu den anderen. Also hat es nicht irgendwie einen Punkt gegeben, der skippt ist, sondern es war mehr so zu rum von den Fehlern.
Ja, Gegner haben halt Helden gehabt, die im späteren Spiel viel, viel stärker sind. Und da sind wir halt am Anfang weit vorne gewesen. Und man hätte jetzt eigentlich sollen durchziehen und fertig machen. Aber dann hat es halt viele kleine Fehler gegeben und dann wieder ein paar kleine Fehler. Und dann sind wir mehr gekippt und nach 52 Minuten haben sie uns dann besiegt.
Die Rumänen vorher haben keine Chance gehabt gegen euch. Dort hat es eigentlich ziemlich gut ausgesehen. Jetzt sind der Zweite in der Gruppe statt der Erste, wie eigentlich geplant war. Was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf des Turniers?
Ja, so wie es aussieht, spielen wir jetzt morgen als Erstes gegen Koreaner und dann sind wir wahrscheinlich weg vom Fenster.
Keine Chance gegen die?
Wir werden es natürlich probieren und ich meine, man kann immer gewinnen, aber die Chance ist relativ klein.
Bist du schon mal an einer Weltmeisterschaft gewesen?
Nein.
Wie ist es so? Was bedeutet es dir?
Schlussendlich ist es wie jeder andere LAN, nur halt mit einem grösseren Preispool, besseren Gegner und halt viel Zeug drumherum, was ziemlich cool ist.
Zum Beispiel?
Ja, das Hotel ist natürlich sehr schön. Dann, dass man auch mal so auf Rumänien fliegt, ist auch noch cool. Dann halt die Grosshalle. Dann Player Lounge ist auch mal etwas cool. So ein richtiges VIP-Feeling.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es so ein spezielles Event ist wegen der Weltmeisterschaft, wie hast du so das Gefühl vom Niveau her, wo jetzt da gespielt wird im Vergleich zu den Profiligen?
Also das Niveau hier verglichen zu den Profiligen kann man nicht wirklich vergleichen. Die Spieler, die hier in einer Profiliga spielen können, kennt man. Okay. Ich weiß nicht, wie gut das Koreaner zum Beispiel genau spielen, aber sonst so von den europäischen Teams kann man die Spieler, die gut genug wären, wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und das sieht man nur schon hier. Wir sind eigentlich weniger zufällig zusammengewürfelte Leute. Wir haben eigentlich nicht trainiert, weil es halt zeitlich nicht geklappt hat. Und wir kommen relativ easy durch die Vorrunde. Und hat fast sogar den ersten geholt in der Gruppe. Das heisst, das Niveau ist nicht so hoch.
Also in der Profiliga geht es eigentlich richtig ab. Jetzt gehen wir dann wahrscheinlich zurück ins Hotel und bereiten ihr euch noch vor auf den Match morgen gegen die Koreaner.
Wir haben uns mit Sicherheit vorbereitet, aber wir haben noch so viel Zeit und am 6 Uhr gibt es die Nacht und es ist halt da. Und nicht im Hotel allein, das heisst, bis am 6 Uhr sind wir noch da, schauen vielleicht ein paar Matches und werden wahrscheinlich auch schon mal anfangen, uns auf Koreaner vorzubereiten, was aber nicht ganz einfach ist.
Du hast mir im Gespräch vor dem Match gesagt, ihr hättet so einen Trick gehabt auf Lager für die Russen. Hat der funktioniert?
Teilweise. Also, wir hätten halt noch etwas sollen machen, was wir nicht gemacht haben. Und wenn wir das gemacht hätten, hätten wir, denke ich, 100%ig gewonnen. Aber wir waren halt nicht so sicher gewesen, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Und das war halt am Schluss etwas Entscheidendes gewesen.